Hallo und herzlich willkommen zum China Log China Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann und führe euch mal wieder durch eine neue Folge des Podcasts. Und zwar habe ich wie immer natürlich ein super spannendes Thema für euch bereit und auch einen ganz tollen Interviewpartner heute dabei. Und zwar geht es um WeChat. Also WeChat, die super App aus China, die wirklich alles kann. Und der Sven Spöde von der Storymaker-Agentur in Tübingen wird uns da heute mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was man mit WeChat alles machen kann. Also nicht nur, was WeChat ist und wie sich das so über die letzten Jahre entwickelt hat, sondern der Sven, der wird uns auch erzählen, wie man das einsetzen kann, um beispielsweise chinesische Touristen in seinen Laden in einer deutschen Innenstadt zu locken. Beziehungsweise werden wir uns auch noch eingehend darüber unterhalten, was man denn als Unternehmen auch im B2B, also wirklich Business to Business, wirklich erreichen kann, wenn man das einsetzt und was da WeChat einfach alles an Funktionen zu bieten hat. Also es ist ein wirklich spannender Podcast. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß heute im Podcast mit Sven Spöde zum Thema WeChat. Ja, hallo Sven, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Sabrina, danke, dass ich da sein darf.
Ich habe im Vorgang zu diesem Podcast mal überlegt, wann mir eigentlich so generell das Internet in China das erste Mal über den Weg lief. Beziehungsweise Internet ist wahrscheinlich ein bisschen falsch formuliert, sondern ich erinnere mich ganz gut, wie ich 2008 so das erste Mal mit Smartphones in Verbindung kam. Ich weiß noch, dass damals ein guter Bekannter von mir dann auf einmal ein iPhone in der Hand hatte und das war für uns was total Neues damals noch. Und das ist ja eigentlich eine Zeit, wo es jetzt WeChat noch nicht gab, oder? Ab wann gab es denn eigentlich WeChat?
Genau, also WeChat gab es erst in Anführungszeichen in 2011, aber natürlich da das Internet sich in China ein bisschen langsamer und später entwickelt hat als bei uns, also es gab ja ganz lange gar kein UMTS in China, war das auch noch die richtige Zeit, genau um zu starten.
Okay, aber 2011 ist ja dann doch relativ spät, also das ist jetzt gerade mal 7 Jahre her.
Ja, also es ist schon phänomenal, 1 Milliarde Nutzer in so einer kurzen Zeit zu gewinnen, die es aktiv nutzen und eigentlich das persönliche Kommunikationsverhältnis in China auf den Kopf zu stellen. Das muss man erstmal in so einer kurzen Zeit schaffen.
Kannst du da mal ein paar Beispiele dafür geben, wie das tatsächlich das Kommunikationsverhalten auf den Kopf gestellt hat? Also China ist ja ein sehr vielseitiges Land, aber wenn du jetzt einfach mal vielleicht ein Beispiel aus der Stadt und auch eins vom Land nennen könntest.
Genau, ich glaube in der Stadt, also ich habe ab und zu Anfragen von deutschen Firmen, die mich fragen, ob man nicht ihren Mitarbeitern das WeChat in China verbieten kann. Da muss ich dann immer sagen, ja, aber das wäre ja so, als würde man einem deutschen Angestellten Telefon und E-Mail, Fax und Post verbieten. Also das wird nicht klappen, also die komplette Kommunikation. Also es hat sich halt wirklich durchgesetzt in dem Sinne von, es ist wie das Telefon früher, nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, dass jetzt im Stadtleben macht man eigentlich mittlerweile alles mit WeChat, sei es das die Kommunikation mit Freunden, Familie und Bekannten, als auch im Berufsleben. Also das kann man einfach nicht mehr sein lassen.
Okay, ich glaube, so aus deutscher Sicht versteht man jetzt an sich wahrscheinlich gar nicht, was WeChat eigentlich ist. Also wenn du jetzt beispielsweise deiner Oma erklären müsstest, was WeChat ist, was würdest du ihr da sagen?
Ah, ganz schwierig. In Deutschland ist es halt einfach so, dass Tools wie WhatsApp und so natürlich von meiner Oma mittlerweile schon benutzt werden, aber auch erst eher zögerlich und ab und zu. Und ich muss auch sagen, sie beherrscht es nicht so gut, wie jetzt vergleichbare Senioren in China WeChat beherrschen. Das macht natürlich dann den Vergleich in Deutschland immer ein bisschen schwierig, aber um es einfach zu machen, würde ich sagen, das ist erstmal wie WhatsApp und da kannst du mit allen deinen Freundinnen und Freunden schreiben und auch drüber telefonieren. Ihr könnt euch auch per Video sehen, wenn ihr wollt, also nicht nur Sprachtelefonie. Ja, und wenn man dann einkaufen fährt, dann könnte man damit auch bezahlen. Um es dann auf die Spitze zu treiben. Man könnte damit auch das Taxi rufen, um damit meine Oma zum Einkaufen oder zum Arzt kommt, wenn sie selbst nicht mehr feiert. Ja, damit kann man eigentlich alles machen.
Okay, klingt gut. Und vor allem klingt es so, als könnte man, wenn man WeChat nicht hätte, sich kaum mehr durch China bewegen.
Ja, also ich glaube, das ist auch teilweise so, beziehungsweise man hätte einfach einen ganz anderen Eindruck. Man würde wahrscheinlich durch, so gesagt, ein anderes China reisen als die Leute, die da wohnen. Ich meine, das ist natürlich eh der Fall, wenn man jetzt in einem fremden Land unterwegs ist, dass man irgendwie anders sich verhält und anders unterwegs ist als die lokalen Leute. Aber durch WeChat ist es halt nochmal so, als hätte man, also als wäre man früher gereist und hatte keine Handynummer und kein Telefon dabei.
Naja, okay. Also in der Stadt kann man das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Oder was sind es denn noch für Funktionen, die man so in einer Großstadt nutzt? Also wir hatten jetzt schon, glaube ich, die Bezahlfunktion. Wir hatten beispielsweise ein Taxi zu rufen und dann klar alles telefonieren, Nachrichten schreiben, Videotelefonie. Was gibt's denn da noch alles?
Ich glaube, eine Sache ist bei WeChat immer ganz wichtig. WeChat bekommt ganz viel Lob und Anerkennung und ganz viele Beispiele, die man immer nennt, auch ich gerade mit dem Taxi rufen, die kann eigentlich gar nicht WeChat selber, sondern es sind eigentlich Drittfirmen, die ihre Dienstleistungen und Services über WeChat verfügbar machen. Also wie man früher als Firma eine Webseite ins Internet gestellt hat, über die man dann die eigenen Produkte und Dienstleistungen erwerben konnte, stellen halt in China jetzt Firmen ihre Dienstleistungen und Angebote bei WeChat rein. Und das geht halt in den Großstädten vom U-Bahn-Betrieb, vom Busbetrieb, die es möglich machen, dass man die Fahrkarte über WeChat kauft, bis hin zum Taxibetrieb, der einen das Taxi in WeChat rufen lässt. Okay. Es kann dann auch mal Starbucks sein, die eine Kampagne haben, die nur über WeChat verfügbar ist oder ähnliches. Also es ist so ein anderer Ansatz von, ich sag mal, Mobile-App, als es jetzt WhatsApp ist. So ein bisschen ist WhatsApp ja für uns, ich sag mal, immer noch der Messenger, den man früher auf dem Computer hatte, jetzt in der Hosentasche. Bei WeChat geht's da ein bisschen weiter. Es ist halt oft eine Integration in die echte Welt. Es kann zum Beispiel auch sein, dass dann wäre meine Oma jetzt Chinesin und sie müsste ins Krankenhaus, dass sie die Nummer gar nicht mehr als Papier zieht im Krankenhaus, sondern per WeChat QR-Code-Scan eine Wartenummer löst oder ähnliches.
Und wenn die Oma das nicht kann, dann kriegt sie keinen Termin.
Ja, ich glaube, dass da jetzt das Personal, was einem früher geholfen hat, die Papiernummer zu ziehen, hilft, per WeChat die zu ziehen.
Das scheint jetzt auch so, als würde sich das wirklich durch alle Generationen ziehen, dass man halt einfach WeChat hat und WeChat auch nutzt. Also bei uns ist das ja, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen anders aufgestellt. Also die Jüngeren sind mehr bei Instagram unterwegs. Mittlerweile so die, ich weiß nicht genau, die Gruppe, aber ich schätze mal so 30 aufwärts ist dann eher bei Facebook zu finden. Beziehungsweise Facebook verliert ja auch so ein bisschen, sagt man immer. Aber da hat man so das Gefühl, die Generationen, die konzentrieren sich so auf ein Medium. Klar, WhatsApp nutzt mittlerweile jeder, aber in China scheint es dann eher wirklich sich auf WeChat zu bündeln, kann man das so sagen, oder?
Ja, also es ist, glaube ich, ähnlich wie mit bei uns so ein bisschen mit Snapchat oder Instagram Stories oder anderen neueren Formaten. Auch in China geht das natürlich ein bisschen auseinander. Es leben halt sehr viele Leute dort. Ich würde mal sagen, dass WeChat eigentlich die Grundversorgung an Kommunikation und Interaktion oft darstellt und das Basistool ist für alle Generationen. Aber wenn es jetzt, ich sag mal, was die coolen Teenager machen, ist auch nicht mehr in WeChat, sondern es ist dann in Livestreaming-Plattform oder Douyin als Kurzvideo-Plattform. Also da gibt es neben WeChat schon noch einige andere, die man da auf dem Schirm haben sollte, gerade im Marketing. Mhm. Aber WeChat ist halt die Basis, wo man auch als deutsche Firma ganz gut anfangen könnte. Aber ja, sonst hat es eigentlich jeder. Also mein persönlicher Zugang zu China ist, dass meine Frau Chinesin ist und dadurch bin ich dann auch in China immer eigentlich nur unter Chinesen unterwegs und auch mal auf dem Land und Familie auf dem Land in kleineren Städten und dadurch alle Generationen hinweg eigentlich hat jeder WeChat. Das ist einfach das Basistool auf jedem Smartphone. Also ich glaube, okay, das ist für Chinesen wichtiger als die Wahl zwischen iPhone und Android, ist sicherzustellen, dass es WeChat läuft.
Okay, und das ist dann wie bei uns, wenn WeChat mal nicht funktioniert, also wie bei uns, wenn das Internet mal nicht funktioniert, dann ist großes Drama.
Genau, das ist ein großes Drama. Viele Leute haben dann auch nicht mehr unbedingt die Telefonnummer voneinander. Wenn man halt per WeChat anruft, dann kann das problematisch werden, wenn WeChat mal nicht mehr geht.
Jetzt hattest du gerade schon das Land erlebt. Also in China ist es ja wirklich so, dass mittlerweile einfach noch ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land lebt. Was gibt's denn da Funktionen, die beispielsweise das Leben erleichtern?
Ja, also generell, dass WeChat sich so durchgesetzt hat, hat natürlich auch damit zu tun, dass China noch ein sehr ein Land, was sehr im Wandel begriffen ist, nach wie vor ist, dass es viele Leute gibt, die auf dem Land leben, aber auch viele Leute, die Hunderte oder Tausende von Kilometern weit weg von ihrer Familie arbeiten oder leben, dass teilweise auch die Kinder bei den Großeltern aufwachsen und die Eltern jetzt in einer anderen Stadt arbeiten und da ist WeChat einfach das Tool, um diese Leute beisammen zu halten oder die Kontakte zu halten. Das ist eigentlich perfekt für diesen mobilen Lebensstil, den es in China gibt, auch mit den Wanderarbeitern, die dann darüber Kontakt halten können mit ihren Familien. Also das ist eigentlich ein super Tool, genau für auch die ländliche Bevölkerung in China. Und mittlerweile selbst WeChat Pay auf Märkten am Rand von China, wo dann die Leute, ich sag mal, das Gemüse noch auf eine Decke auf dem Boden verkaufen, man kann trotzdem per WeChat Pay bezahlen. Also das ist schon enorm, weil es auch einfach dann die Probleme von diesen Leuten löst. Also bei uns sieht man das ja immer nicht so, den Vorteil von Mobile Payment. Ich weiß nicht, wenn man mal in China auf dem Land unterwegs war und versucht hat, da was zu kaufen, die wollen immer von uns Ausländern die sauberen, schönen Geldscheine und zurückbekommt man welche, die sind eher kaputt und dreckig und die wollen die anderen Läden dann nicht mehr annehmen. Das ist dann halt einfach gelöst mit dem Mobile Payment. Also in dem Riesenland ist es natürlich dann auch für die Behörden manchmal problematisch, sauberes und genug Bargeld auf dem Land zu verteilen. Und auch da schafft dann zum Beispiel WeChat Pay Abhilfe.
Was gibt es denn noch für Alternativen zu WeChat Pay oder generell zu diesen ganzen Systemen? Also wir hatten ja schon, WeChat ist eigentlich so eine Grundfunktion, die jeder ja schon fast haben muss. Aber man hört ja auch so Sachen wie zum Beispiel Alipay, das gibt's ja auch. Aber was ist da denn eigentlich der Unterschied? Also ist das eigentlich genau das Gleiche oder wann wendet man was an?
Also WeChat ist eigentlich die Mega-App, die irgendwie alles kann, aber auch halt auch, wie gesagt, nicht selber, sondern eigentlich Firmen die Möglichkeit bietet, eigene Produkte und Dienstleistungen zu integrieren. Und dann gibt es halt eine Reihe von Plattformen in China, die eher Teile davon abdecken, spezialisierter sind und darin dann aber auch oft besser sind. Das heißt zum Beispiel Alipay. Das ist eine ganz klare Payment-App, die sich dann aber geöffnet hat in die andere Richtung. Man kann darüber auch kommunizieren miteinander. Man kann darüber auch die Angebote von Drittfirmen wahrnehmen. Aber es ist halt spezialisierter auf den Payment- oder Finanzbereich. Es ist jetzt halt einfach nicht die Kommunikations-App, die WeChat geworden ist.
Okay, also nicht der Charakter der Super-App.
Genau, also sie versuchen es natürlich immer wieder und machen es hier und da auch schon ganz gut, aber da hat WeChat einfach den Vorteil, dass es einfach schon viel mehr gesetzt ist und Alipay einfach noch spezieller ist und noch nicht die Plattform bietet, die WeChat in dem Fall oft hat. Es kommt halt aus einer anderen Richtung. WeChat hat WeChat Pay dazu bekommen und Alipay hat sozusagen mit Payment angefangen und dann wird es natürlich schwieriger, sich in die generelle Kommunikation zu öffnen.
Jetzt sind es ja auch Apps, beziehungsweise eigentlich Alipay und WeChat Pay findet man ja mittlerweile sogar auch bei uns in Deutschland. Gibt es dafür denn Beispiele? Also mir fallen jetzt spontan zwei Beispiele ein. Das eine ist der Einzelhandel und das andere ist auch beispielsweise in München am Flughafen, weiß ich, dass man mit WeChat Pay bezahlen kann. Drängen die jetzt einfach bei uns in den Markt? Sind die wirklich nur für Chinesen da, die sich in Deutschland bewegen? Oder gibt es da irgendwie noch andere Funktionen beziehungsweise Ziele auch der Konzerne?
Ja, also es ist so ein bisschen so über die ganzen Funktionen, über die ich gerade gesprochen habe, was WeChat alles kann und auch was Alipay kann, dass der Großteil dieser Funktionen zurzeit nur Chinesen in China oder Chinesen generell zur Verfügung steht. Wenn man jetzt als Ausländer in China lebt und dort ein Bankkonto hat, dann hat man auch viele der Funktionen, die sich so schön immer anhören. Wenn man jetzt WeChat hier als Deutscher runterlädt im Google Play Store oder im App Store von Apple, dann ist das erstmal recht unspektakulär, weil diese ganzen schönen Wallet-Funktionen, das WeChat Pay, das Taxi-Rufen einfach nicht bei uns funktionieren. Und das ist auch so ein bisschen gewollt zurzeit. Das heißt, sowohl Alipay als auch WeChat Pay, da wo es in Deutschland verfügbar ist, am Münchner Flughafen, bei Rossmann gibt es ja in tausenden von Filialen mittlerweile Alipay und auch bei anderen Händlern. Da ist es einfach nicht möglich für uns als Deutsche damit zu bezahlen zurzeit. Wenn man sich die offiziellen Äußerungen der beiden Konzerne anschaut, ist es so, dass Tencent sagt, sie gehen dorthin, wo chinesische Touristen sind und bieten ganz klar dann deutschen, europäischen, internationalen Firmen die Möglichkeit, diese Touristen zu erreichen. Alipay hat mittlerweile schon das Ziel offiziell ausgegeben, dass sie, ich glaube, bis 2025 oder so über 2 Milliarden Nutzer wollen. Und das kriegt man dann auch schon nicht mehr nur mit Chinesen hin. Also da scheint eine Öffnung geplant zu sein, offiziell. Bei WeChat ist es zurzeit nicht geplant, laut denen.
Okay, gilt es aber nur für Deutschland oder gilt es beispielsweise auch in anderen Ländern, wo China ja auch sehr aktiv ist, also beispielsweise afrikanische Länder? Ist da WeChat eher offen für auch die nationalen Bürger oder wirklich auch nur für Touristen momentan, also chinesische Touristen?
Generell ist es weltweit so, wie gerade in Deutschland beschrieben. Es gibt immer so ein paar Sonderfälle. Es gab mal vor 5, 6, 7 Jahren die Bestrebung, WeChat in Südafrika stark zu verbreiten, weil einer der Großaktionäre von Tencent aus Südafrika kommt. Das hat so mittelgut geklappt. Da sind die Payment-Funktionen, glaube ich, sogar verfügbar teilweise für lokale Bewohner von Südafrika. In Malaysia hat WeChat es geschafft, eine Banklizenz zu bekommen und auch die Wallet geöffnet für Nicht-Chinesen. Und das Gleiche gilt für, also in Hongkong sowieso, Macau ist das so, aber halt mittlerweile auch zum Beispiel in Malaysia. Das heißt, da gibt es auch die ersten Länder, wo sie ein bisschen davon weggehen und auch eine Wallet anbieten für die Locals, also für die Einheimischen. Okay.
Klingt, als wäre es dann wirklich nur eine Frage der Zeit.
Ja, also bei Alipay, wie gesagt, ist es schon offiziell. Ich weiß nicht, wie schnell Tencent dabei ist. Die gehen beide als Konzern sehr auch, ich sag mal, ordentlich vor. Die wollen natürlich auch nicht irgendwelche Regularien verletzen oder ähnliches und sich die Finger verbrennen. Daher denke ich mal, dass es die nächsten Jahre nach wie vor leider so sein wird, dass ich noch nicht mit WeChat Pay in Deutschland bezahlen kann.
Oh, das ist natürlich schade. Wäre ja schön, wenn weltweit alles das Gleiche wäre. Ja, oder auch nicht, wer weiß. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich auf alle Fälle auch schon, wenn man das mal nur für Chinesen in Deutschland macht. Also ich hatte mal so ein paar Zahlen auch vorab noch nachgeguckt. Da hatte ich dann gefunden, dass sich beispielsweise die Anzahl der chinesischen Touristen beziehungsweise die Anzahl der Übernachtungen chinesischer Gäste in Deutschland beispielsweise zwischen 2014 und 2015 um 25% gesteigert hat. Also es ist schon eine ordentliche Zahl. Und bis 2030 soll es wohl auf 5 Millionen Übernachtungen pro Jahr ansteigen. Also das ist schon ordentlich. Ich hatte auch noch eine Zahl für die Touristen gefunden, die die Stadt München rausgebracht hat. Da stand dann drin, dass so grob der chinesische Tourist so an die 500 Euro pro Tag liegen lässt. Also das waren dann schon Zahlen, wo man sich vorstellen könnte, dass das sich tatsächlich rentiert, hier die App auch zuzulassen für die.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall natürlich, diese Zielgruppe anzusprechen. Es gibt so Zahlen auch, wie viel der Chinesen überhaupt bisher einen Reisepass haben. Da gibt es unterschiedliche Zahlen zwischen 10 und 50%. Auf jeden Fall ist die generelle Aussage immer, dass der Großteil der chinesischen Mittelschicht immer noch nicht im Ausland war, aber in den nächsten Jahren noch verstärkt reisen wird. Und dadurch gibt es halt diese prognostizierten Zahlen, dass nochmal die Anzahl stark zunimmt. Man muss halt auch sagen, dass diese Summen, die zurzeit pro Tag ausgeben, leicht rückläufig sind. Ich denke, das wird auch noch mal weiter rückläufig sein. Je öfter man ins Ausland geht, desto mehr hat man ja auch schon eingekauft. Was aber total spannend ist, sind eigentlich die, ich sag mal, jüngeren Chinesen, die Millennials, die jetzt so um die 20 sind, 25, die haben noch mal ein ganz anderes Reiseverhalten. Die reisen gar nicht mehr so wirklich in Gruppen, wie es eigentlich immer so klischeehaft noch behauptet wird, sondern die sind total individuell unterwegs und haben dann ganz oft ihr Smartphone mit Alipay und vor allen Dingen mit WeChat dabei und damit bewaffnet, suchen sie sich Reiseziele aus und auch Läden. Und wenn man dann halt diese tolle Zielgruppe erreichen will, muss man natürlich irgendwie gefunden werden in diesen Apps. Und da bieten halt Tencent und Alipay schon ein paar Angebote, auch für deutsche Firmen gefunden zu werden.
Das heißt jetzt mal, angenommen, ich habe einen Laden, ich bleibe jetzt einfach mal, weil ich aus München bin, bei der Münchner Innenstadt. Also ich habe einen Laden in der Münchner Innenstadt und ich möchte, dass da chinesische Millennials in meinen Laden kommen. Was muss ich denn dann machen?
Genau, also man muss eigentlich sich da aufhalten, wo sich die Zielgruppe aufhält. Und das ist halt mittlerweile in der digitalen App-Welt. Und ja, je nachdem, welche Apps die benutzen, und das sind halt WeChat, Alipay, Dianping auch noch und noch ein paar andere, aber vor allen Dingen die Erstgenannten, da muss man halt versuchen, da reinzukommen. Und der erste Schritt ist dann meistens erstmal gelistet zu sein. Wir sind jetzt auch ein bisschen bei Alipay gelandet, da kann man eigentlich sowas machen wie einen Telefonbucheintrag, um gefunden zu werden. Natürlich muss man Alipay anbieten dafür als Zahlungsmittel, was für manche Händler nicht ganz so schnell geht. Bei WeChat ist meistens der erste Schritt entweder anbieten von WeChat Pay oder einen eigenen Firmenaccount. Das ist auch noch ganz wichtig bei WeChat zu wissen. WhatsApp startet jetzt gerade die ersten Versuche, auch Firmenaccounts anzubieten. Die sind noch sehr ähnlich wie Privataccounts. Bei WeChat sind es eigentlich zwei getrennte Welten. Also es gibt die Sachen, die man so als Endanwender kennt, die persönlichen Accounts. Und dann gibt es die Official Accounts, also sogenannte Firmenaccounts. Und das ist eigentlich eher wie eine Facebook-Seite als wie ein persönlicher Facebook-Account. Und über diese Seiten, diese Official Accounts, kann man dann Content, Stories, Geschichten veröffentlichen, in denen auch Produkte vorkommen. Und wenn dann jemand nach diesen Produkten oder nach München Marienplatz Shopping sucht, dann kann dieser Content, können diese Inhalte gefunden werden, die man platziert hat. Und das ist eigentlich der Weg, wie man für die chinesischen Touristen sichtbar wird.
Ich vermute aber dafür, oder dass man dafür dann wahrscheinlich auch Content auf Chinesisch braucht. Richtig? Da bringt es einem wahrscheinlich nichts, wenn man was auf Deutsch oder Englisch veröffentlicht.
Nee, es ist dann halt so, die Zielgruppe, die sucht halt auf Chinesisch, das sind ja Chinesen. Und da muss man dann halt auch die Informationen in der entsprechenden Sprache natürlich einstellen. Das ist ein bisschen wie bei Google, wenn man da gefunden werden möchte, muss man auch die Suchbegriffe auf seiner Webseite haben und ähnlich funktioniert das dann auch mit dem Gefundenwerden innerhalb von WeChat.
Hat das was auch mit Zeit zu tun? Also beziehungsweise, wenn ich jetzt sofort loslege und da einsteige, bin ich dann im Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht, also meinen Nachbargeschäften, die dann beispielsweise erst in 2-3 Jahren anfangen, dort Content einzustellen?
Klar, also auf jeden Fall kriegt man dann die Zielgruppen, die in den nächsten 2 Jahren, bis der Konkurrent auch da ist, aktiv, also die bekommt man dann. Und das Zweite ist natürlich, dass man sich dann durch mehr Content, den man schon veröffentlicht hat, der gefunden werden kann, eine bessere Basis aufgebaut hat innerhalb von WeChat. Und man hat auch schon die ersten Learnings gezogen. Man kann dann auch WeChat vielleicht in Services integrieren. Als Beispiel, ich war zufällig letzte oder vorletzte Woche in München in einem Kaufhaus in der Innenstadt und da gab es dann einen Shopping Guide auf Chinesisch eigentlich, aber der war leider aus durch die Zahl der chinesischen Kunden. Würde man da jetzt einfach einen QR-Code anbringen, der mit WeChat gescannt werden kann, könnte man diese Informationen auch digital bereitstellen. Mhm. Einfach gibt es ganz oft die Möglichkeit, solche Services dann den Kunden zu bieten, wo man gar nicht mehr dann genug ausgedruckt vorrätig haben muss zum Beispiel.
Okay, das heißt, die Leute müssen ja auch das Kaufhaus erstmal finden. Das heißt, Information ist gut, aber da muss man erstmal bei der Information ankommen.
Genau. Okay. Ja, also da gibt es dann auch Möglichkeiten im WeChat, das zu machen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, auch Werbung zu schalten als Firma, die dann alle chinesischen Touristen sehen, die gerade an dem Tag in Deutschland ankommen. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, um sichtbar zu werden für die.
Gibt es da irgendwelche Beispiele? Also wenn jetzt so ein Kaufhaus oder ein Geschäft in der Innenstadt anfängt mit WeChat-Marketing, also steigert sich dann beispielsweise der Umsatz relativ rapide oder also ab wann, ab welcher Größe beispielsweise lohnt sich das wirklich in sowas zu investieren und welche Gruppen spricht man damit auch konkret an? Also sind das wirklich die Millennials, die 500 Euro in der Tasche haben am Tag oder ist das eigentlich wieder eine ganz andere Gruppe?
Das ist dann die schöne Antwort. Das kommt sehr drauf an, wer man ist, was für Produkte man hat, wer die Zielgruppe ist, die man konkret hat. Es ist eigentlich was für jeden dabei. Also wenn ich jetzt ein kleiner Laden bin, ein kleiner Souvenirshop, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, indem ich erste Listings mache in diesen digitalen Reiseführern, die es gibt. Das wäre zum Beispiel Alipay, Dianping, aber auch bei WeChat gibt es da etwas, das heißt WeChat Mini-Programme und da gibt es einige, wo man dann zum Beispiel Städte hat und sehen kann, welche Geschäfte es dort gibt. Also für kleine Läden würde ich erstmal raten, dass man dort gefunden wird, also in den digitalen Reiseführern. Wenn man das Ziel hat, sich die Kunden gut aufzubauen, wiederkehrende Kunden hat als Ziel oder vielleicht das Ziel hat, mit dem eigenen Geschäft auch mal Sachen per E-Commerce nach China zu verkaufen, dann sollte man auf jeden Fall einen WeChat Official Account eröffnen und die Kunden wirklich an sich binden. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Strategie an. Es gibt sicherlich Maßnahmen, die jetzt dafür sorgen, dass man kurzfristig auch mehr Umsätze macht. Das, was am erfolgversprechendsten ist, sind natürlich die Sachen, die auch ein bisschen mittelfristig gedacht sind, die Kunden an einen binden, weil man bei vielen Maßnahmen, wo man schnell Umsätze bekommt, eigentlich auch wieder Geld hinterherwerfen muss für Werbeschaltungen ständig, um diesen Umsatz dabei zu behalten. Da gibt es dann halt bei WeChat die Möglichkeit, über diese Official Accounts Fans aufzubauen, Kunden zu binden und darüber dann langfristig Erfolg zu haben. Es kommt also immer ein bisschen drauf an, wie schnell man dann auch intern vielleicht die Erfolge nachweisen möchte und wie nachhaltig das Ganze sein muss. Da gibt es eigentlich für jeden Möglichkeiten, glücklicherweise mittlerweile.
Okay.
Vor ein paar Jahren, als wir so die ersten Kunden in dem Bereich hatten, Ansprache chinesischer Touristen, da war das noch sehr aufwendig, was zu machen. Und glücklicherweise haben da Tencent und Alipay beide Angebote geschaffen, um auch für kleine Händler attraktiver zu werden.
Klingt alles unglaublich komplex, muss ich sagen. Aber ihr seid ja beispielsweise dafür da, um bei sowas zu helfen, richtig? Also ihr stellt sowohl genau. Strategien auf, als auch, dass ihr dann bei der Umsetzung helft.
Genau, also wir kommen eigentlich aus der B2B-PR und das war auch damals unser Tor oder unser Weg nach China. Wir haben damals als Agentur eine Schwesterfirma gegründet mit Offices in Peking und Shanghai. Mittlerweile haben wir aber auch ein großes Team, operatives Team hier in Deutschland, die dann genau sowas machen, den Firmen helfen, auch den chinesischen Content zu erstellen, den du ja schon vorhin erwähnt hast, um einfach diese Angebote einzustellen. Es ist kompliziert, oft sind die Backends auch nur auf Chinesisch. Man muss natürlich wissen, welche chinesische Zielgruppe man wie anspricht, aber dafür helfen wir Firmen sozusagen, entweder übernehmen es wir oder wir helfen denen auch, dass sie sozusagen selbst befähigt werden, das selbst zu machen.
Darf ich gerade noch eine Frage stellen zu den Millennials und alle, die danach kommen? So das breite Feedback, das ich immer bekomme, also egal in welchem Kontext es um diese Zielgruppe auch geht, sagt man, die kann man überhaupt nicht einfangen, weil man die null unter Kontrolle hat. Was ist da deine Meinung dazu?
Das stimmt.
Okay.
Also die sind, also ich finde, die sind extrem fordernd, die sind extrem individuell. Hm. Ich habe dann aus dem erweiterten Bekannten- und Familienkreis kenne ich Leute in dem Alter und wenn ich denen auf den Social Media Kanäle schaue, was die machen, ist dann einfach mal für eine Techno-Party nach Rotterdam einfliegen und da eine Woche dann aber verbringen. Also es sind so sehr spezielle Sachen. Es sind nicht mal die Touristenklassiker, die besuchen. Aber wenn die dann dort sind und in ihre App schauen, was es dort zu essen gibt oder welche Shoppingmöglichkeiten, vielleicht welche Handcreme man der Mutter dann mitbringt, dann benutzen die schon wieder die Tools, die wir genannt haben, Alipay und vor allen Dingen dann WeChat, um sich zu informieren. Das heißt, man kann die nicht kontrollieren, aber man kann versuchen, Informationen so zu platzieren, dass sie von ihnen gefunden werden.
Was man da auch immer oder zu diesem Thema auch immer hochkommt, ist, dass die halt auch so schnelllebig sind. Ja, also nur weil die jetzt sich für die eine Creme zum Beispiel in der Woche interessieren, in der nächsten Woche ist es wieder was komplett anderes, was dann zum Beispiel auch vielleicht ein ganz anderes Geschäft betrifft. Wie geht man mit sowas um? Also einfach nur versuchen, breit zu streuen oder...
Ja, also im Endeffekt muss man da natürlich strategisch rangehen. Mhm. Also ich sage es mal so, die meisten deutschen Traditionsmarken waren bisher in der glücklichen Position, dass die Chinesen immer genau das Topfset, das Messer, die haben und so weiter und das Milchpulver wollten. Die Zeiten sind vor allen Dingen bei den jungen Chinesen vorbei. Man kann natürlich trotzdem im Marketing dort aktiv werden, um zum Beispiel die richtigen Influencer ansprechen. Das heißt, mit Influencern, KOLs in China genannt, Key Opinion Leader, die bei den relevanten Zielgruppen dann auch bei den Jungen beliebt sind, mit denen zusammenzuarbeiten, um die eigenen Marken und Produkte bekannt zu machen. Da kann man auch viel gewinnen. Das ist natürlich für die, ich sag mal, Traditionsmarken ein bisschen ärgerlich. Das war fast wie ein Selbstläufer bisher. Und jetzt muss man auf einmal die neuen Zielgruppen überzeugen. Das ist natürlich mal eine andere Situation. Aber dafür gibt es Marken, die vielleicht jünger und noch unbekannter sind oder älter und unbekannt sind, weil sie in der Vergangenheit Pech hatten. Die haben dann natürlich jetzt eine neue Chance. Also es werden so ein bisschen die Karten neu gemischt mit den Millennials in China.
Okay, klingt spannend. Du hast gerade vorhin auch kurz die Mini-Programme erwähnt. Was sind das denn genau?
Ja, das macht das System WeChat erstmal noch komplizierter, weil es ist im Endeffekt, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, WeChat kriegt sehr viel Lob für Sachen, die WeChat gar nicht selbst gemacht hat. Und die Mini-Programme sind dafür ein schönes Beispiel. Es ist im Endeffekt eine App-Plattform innerhalb von WeChat. Also es sind eigentlich Mini-Apps innerhalb der App WeChat. Es heißt Mini-Programs, Mini-Programme, weil Apple natürlich nicht happy ist, wenn der Begriff Apps für so etwas genannt wird. Da gab es wohl auch einen ziemlichen Konflikt zwischen Apple und Tencent zu. Aber im Endeffekt haben Firmen die Möglichkeit, über WeChat Mini-Programme das anzubieten, was sie sonst bei uns in einer eigenen App anbieten würden. Also bei uns gibt es ja Beispiele wie die Taxiruf-App oder die Bonus-, die Coupon-App von Fastfood-Ketten oder vielleicht auch von einem Flughafen eigene Apps, wo man dann die Verspätungen sehen kann etc. Sowas würde man in China nicht mal in einer eigenen App anbieten, sondern in einem Mini-Programm innerhalb von WeChat. Und da ist man dann ziemlich frei, es zu gestalten.
Ich kannte, glaube ich, einfach den Begriff Mini-Programme nicht. Also ich kam jetzt damit, glaube ich, nicht weiter. Also wir hatten ja anfangs zwar über Integration von Taxi und so weiter gesprochen, aber Mini-Programm war mir jetzt was Neues. Was hat es denn zur Folge?
Vielleicht, ganz kurz als Beispiel. Mobike und Ofo, dieses Bike-Sharing, was jetzt in den letzten 2 Jahren ja ein ziemlicher Trend in China war, die es jetzt auch teilweise zu uns geschafft haben als Anbieter, die haben ja diese QR-Codes auf den Fahrrädern. So, man kann diese QR-Codes jetzt mit der Mobike-App scannen, dann öffnet sich die oder dann öffnet sich das Fahrrad und man kann losradeln. Was in China oft gemacht wird, ist aber gar nicht mal, dass man die Mobike-App dafür benutzt, sondern dass man einfach diesen QR-Code mit WeChat scannt und dann öffnet sich etwas, das nach Mobike aussieht und das ist innerhalb von WeChat. Das ist dann in dem Fall das Mini-Programm. Also da entfällt die Notwendigkeit, Apps für jeden Fahrradverleih zu installieren.
An sich klingt das ja äußerst praktisch. Ja? Also ich brauche keine 10 Apps für verschiedene Sachen mehr auf dem Handy, sondern ich habe einfach WeChat und dann klappt alles. Was ich mir jetzt aber vorstellen könnte, ist, dass es so aus Marketing-Sicht für die einzelnen Anbieter ziemlich schlecht trotz allem ist, weil die ja letztendlich austauschbar werden, oder nicht?
Ja, klar, das ist ein Problem dabei. Also muss man ganz klar sagen, also diese Plattformökonomie, wie man es auch nennt, sorgt natürlich dafür, dass man abhängig ist von diesen Plattformen. Und das ist einfach in China ein Trend, der schon dort viel stärker ist als bei uns. Also der Anteil des, ich sag's mal, freien Internets von selbst gehosteten Webseiten und Apps ist deutlich kleiner als bei uns. Das heißt, alles passiert eigentlich entweder in der Tencent-Plattform-Welt oder in der Alibaba-Plattform-Welt, ganz vielleicht noch in der Baidu-Plattform oder bei Douyin oder ähnlichen Plattformen. Aber der Großteil ist eigentlich bei den 2 großen, Tencent und Alibaba. Und im Endeffekt ist man als Drittfirma davon abhängig. Und das führt natürlich bei der Konkurrenz der beiden auch dazu, dass man da schnell Probleme bekommt, wenn man sich jetzt mit dem einen verbündet oder mit dem anderen. Also es gibt ja Supermarktketten, die früher Alipay als einziges Zahlungsmittel hatten. Mittlerweile haben sie ein 100-Millionen Investment von Tencent bekommen und bieten dann nur noch WeChat Pay an und bekommen dadurch ziemliche Vorteile. Das heißt, da muss man als Drittfirma, die jetzt kein Internetkonzern ist, immer auch ein bisschen schauen, wo man bleibt, mit wem man da zusammenspielt und wem nicht.
Das ist quasi so ein mit geht's nicht, aber ohne geht's auch nicht.
Genau, das ist so. Meistens geht es mit, solange man auf einen setzt und mitspielt. Aber man ist natürlich davon abhängig, dass da nichts auf einmal passiert, was vielleicht die eigenen Pläne durchkreuzt.
Hast du einen Überblick, ob in Deutschland sowas eventuell auch irgendwann passiert? Also ich meine, bislang war es ja in der Regel immer so, dass man gesagt hat, naja, die Chinesen, die kopieren von Europa, vom Westen und so weiter. Gerade in solchen Bereichen, wo ja jetzt WeChat einfach unglaublich erfolgreich ist und natürlich diese Integration ja alles in einem zu haben, ist ja schon sehr, sehr verlockend. Kann man davon ausgehen, dass der Westen hier einfach weitermacht und WeChat kopiert? Also dass wir das genau andersrum treiben in dem Bereich.
Ja, definitiv. Also da gibt es genug ich sag's mal so rum, ich habe Workshops und Seminare mit 20 Teilnehmern, von denen eigentlich 10 aus deutschen Firmen, Konzernen sind Teilnehmer, die gar nicht chinesische Touristen ansprechen wollen oder Chinesen per Marketing erreichen wollen, sondern die wollen eigentlich verstehen, wie WeChat es geschafft hat, so umfangreich zu werden und so eine Marktdurchdringung zu haben, um ganz klar für die eigene App-Strategie zu lernen. Also das gibt einige deutsche Konzerne, die da ganz gerne einen Blick hinwerfen.
Also wir schweifen ja jetzt gerade schon so ein Stück weit von B2C, also vom Privatkundengeschäft, ab hin zu B2B, dem ja, Geschäft von Business to Business. Wie ist es denn da mit WeChat? Also wie bindet man das bei Unternehmen ein und wie kann man darüber dann auch Geschäfte machen? Also was hat das da eigentlich mit WeChat zu tun?
Genau, im B2B-Bereich ist WeChat sogar noch mal wichtiger als im B2C-Bereich. Im B2C-Bereich, da gibt es auch Firmen, die eine ganz erfolgreiche Strategie nur in der, ich sag mal, Alibaba-Welt haben, also Verkauf über Tmall, vielleicht im eigenen Store Alipay einsetzen und damit auch ganz erfolgreich fahren. B2B ist wirklich WeChat so wie Telefon und Outlook bei uns. Also man kann in Deutschland im B2B wahrscheinlich den Leuten nur schwer E-Mail und Telefon wegnehmen und noch schwieriger wahrscheinlich die Google-Suche. Und so verhält es sich mit WeChat in China. Also WeChat-Vertrieb in China ist halt immer noch sehr viel kontaktbasiert, Kontaktaustausch mit den Leuten essen gehen. Aber WeChat hat da eigentlich die Rolle, diese ganze Koordination zu machen, wann man sich trifft, wie man sich trifft, im Anschluss Dokumente zu schicken. Das passiert in China oftmals nicht per E-Mail, sondern per WeChat.
Das habe ich im Geschäft mit China auch schon häufiger erlebt, dass man dann auf einmal, also bei uns, wenn man es mal sich so aus der Perspektive anschaut, würde bei uns niemals jemand im Geschäftsleben darüber überhaupt nachdenken, über WhatsApp Dokumente zu verschicken. Also das wäre ja so, glaube ich, eine absolute Krise, was den Datenschutz angeht. Also das würde sich, glaube ich, keiner trauen, wenn das über WeChat ja was total Normales ist. Also das macht ja irgendwie jeder.
Genau, das hat auch damit zu tun, dass viele dann, ich sag mal, WeChat nicht nur auf dem Smartphone installiert haben, sondern auch WeChat für Windows oder Windows für Mac. Und wenn es dort integriert ist, ist es eigentlich noch mehr wie Skype. Das heißt, man kann sehr einfach auch Dokumente vom Desktop einfach rüberziehen und jemandem schicken. Und das ist halt einfach Standard. Und dann können die Leute es sich auch unterwegs anschauen, je nachdem, wo sie gerade sind, und es wieder zurück an den Computer spielen. Also es ist eigentlich sogar besser als E-Mail in dem Sinne. Ja, und wird halt regelmäßig genutzt. Oftmals ist es dann bei unseren deutschen Kunden so, dass die das dann zwar per WeChat bekommen, aber doch nochmal per E-Mail weiterschicken, einfach aus Compliance-Gründen. Das kommt nach wie vor.
Wie ist es da mit beispielsweise Mini-Programmen? Wie werden die dann im Geschäftsleben auch genutzt? Also gibt es die da auch? Und klar, dass ich jetzt ein Geschäftsmann mal ein Taxi rufen muss oder so, ist logisch, aber da gibt es ja wahrscheinlich noch viel mehr Funktionen.
Genau, im Bereich Mini-Programme, das ermöglicht dann B2B-Firmen nochmal deutlich mehr. Also eine Möglichkeit, die es da gibt, sind zum Beispiel Shops im B2B-Bereich üblicher als bei uns. Das Schöne, was man da dann machen kann, ist, dass man die Mitarbeiter von seinen Kunden auf bestimmte Listen setzt und die können dann innerhalb von WeChat zu den ausgehandelten Konditionen bestellen. Also hat man sozusagen ein E-Commerce-Shop, der dann anpassbar ist, je nach den Vertragskonditionen, die jetzt ein Großhändler hat oder die vielleicht andere Großkunden haben oder Mengenrabatt, Volumenrabatt, Staffelrabatt, das kann man da zum Beispiel alles hinterlegen in solchen Mini-Programm-Shops. Eine andere spannende Möglichkeit im B2B mit Mini-Programmen zu arbeiten sind eigentlich, ich sag mal, Trainings-Mini-Programme oder auch Support-Kundenservice-Mini-Programme. In solchen Fällen würde man ein Mini-Programm-QR-Code oder Mini-Programm-Code direkt auf eine Maschine oder auf ein Produkt kleben. Und dann könnte der jeweilige Techniker, der vielleicht gerade ein Problem mit der Maschine hat, scannen und könnte sich entweder ein Schulungsvideo anschauen, wie er die benutzt, oder er könnte dann sagen, ich möchte den Support kontaktieren. Wenn man es dann noch schafft, dass diese Codes je nach Maschine leicht anders sind, dann könnte gleich der Parameter mitgegeben werden und der Kundenservice wüsste gleich, um welche Maschine es sich handelt und ob es überhaupt noch einen Support-Wartungsvertrag gibt oder ähnliches. Das heißt, darüber lassen sich auch deutlich komplexere Sachen dann machen als nur Marketing und Vertrieb. Das geht dann gleich in Richtung Service und Training, die Möglichkeiten.
Okay, das heißt, ich scanne meinen QR-Code und kann dadurch praktisch sofort ein Ticket generieren, das dann über den Support-Service abgearbeitet wird.
Genau, oder vielleicht auch gleich ein Foto machen von dem Bildschirm oder der Maschine und an den Support schicken. Also da bietet WeChat da natürlich wieder mehr Möglichkeiten. Ich kann gleich die Kamera anzapfen vom Smartphone, ein Foto machen und dann kann der Kundenservice gleich gucken, was das Problem ist.
Und ich erinnere mich auch, dass du mir in einem Vorgespräch erzählt hast, dass man darüber noch relativ mehr, also beziehungsweise noch mehr machen kann. Also dass man das auch untereinander dann vernetzt und dass auch die Abteilungsstrukturen sich verändern.
Ja, also ein Problem, ich sag mal, die Herausforderung von diesen schönen Möglichkeiten, die man seinen Kunden bieten kann, ist natürlich, dass da Sachen aufeinander abgestimmt werden müssen, die jetzt, ich sag mal, gerade bei Konzernen vielleicht eher getrennt sind. Das heißt halt einfach, auf einmal kann ich auf einem Marketingkanal auch direkt verkaufen. Dann ist auf jeden Fall der Vertrieb ganz eng mit drin, aber ich kann auch dort Kundenservice bieten und vielleicht auch Trainingsvideos. Das heißt, da sind einfach unter Umständen alle Abteilungen eines Unternehmens, vielleicht sogar mal die Produktentwicklung, dabei und müssen schauen, was ist sinnvoll. Und da sitzen einfach dann ganz oft Leute am Tisch, die sonst eher weniger miteinander reden. Diese oft zitierten Silos, die es da in den Unternehmen gibt. Und da ist WeChat halt einfach ein Digitalisierungstool, das es erfordert, dass man da abteilungsübergreifend sehr eng zusammenarbeitet.
Man kann wirklich davon sprechen, dass das eine Technologie ist, die auch die Arbeitswelt reformiert. Genau. Also so aus Management-Perspektive ist das ja ziemlich spannend, wenn man einfach merkt, okay, da ist ein Tool da, das tatsächlich sogar die Abteilungen verändert eventuell.
Genau, also es ist nicht nur, also wenn man erfolgreich WeChat betreiben möchte, kann man sicherlich viel erreichen, wenn man darüber gutes Marketing macht oder es mit dem Vertrieb vernetzt, aber den größten Erfolg hat man dann, wenn man seinen Kunden und Zielgruppen so Mehrwerte anbietet durch solche Mini-Programm-Shops oder durch solche Trainingsvideos im B2B-Bereich und dafür müssen dann auf einmal ganz andere Leute mit am Tisch sitzen.
Also wenn ich das Ganze jetzt mal so zusammenfasse, dann haben wir mit WeChat eigentlich so eine super App, die gerade im Privatkundenbereich jetzt sowas ersetzt wie beispielsweise Facebook, WhatsApp, Instagram, so alles auf einmal. Und wenn man das dann aber noch überträgt, also beziehungsweise man kann natürlich auch Privatkunden damit ganz anders erreichen, wenn man das richtig nutzt, während dann im B2B-Bereich einfach durch diese Mini-Programme sich auch nochmal ganz neue Optionen öffnen lassen. Also wir haben hier wirklich eine super App, die einfach so allumspannend jegliches Feld mittlerweile abdeckt.
Genau, also im B2B-Bereich sagen wir auch oft, dass WeChat eigentlich das CRM-System ist und ganz eng mit dem eigentlichen CRM-System synchronisiert werden muss. Also das geht dann nochmal über Skype und Facebook sein heraus, da muss auch noch SAP mit integriert werden.
Das macht das Ganze dann nochmal spannender. Was würdest du denn jetzt so einem Unternehmen raten, also gerade im B2B-Bereich? Sollten die sofort mal damit anfangen, also vor allem, wenn sie halt in China tätig sind, da ihre ganzen Systeme auch umzustellen und WeChat zu integrieren? Oder reicht es auch noch, wenn man das in 3-4 Jahre macht, wenn dann Deutschland vielleicht auch soweit ist?
Ja, also unser Ratschlag ist da eigentlich so schnell wie möglich anzufangen. Nämlich sehr wahrscheinlich ist man schon da, ohne dass man es weiß. Also es gibt, glaube ich, keine deutsche B2B-Firma, die eine Niederlassung in China hat, wo die chinesischen Kollegen noch nicht Berufliches auf WeChat machen. Das ist einfach der Fakt. Man kann es ihnen auch nicht verbieten. Man kann aber schauen, dass man eine Strategie entwickelt, die dann auch vielleicht Compliance bietet, die datenschutzrechtlich auch besser oder auch wieder compliant ist oder halt auch die eigenen IT-Systeme nicht komplett umgangen werden, sondern dass alles auch nochmal ins eigene CRM synchronisiert wird, was da übermittelt wird und nicht nur in WeChat stattfindet. Also daher kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich das genau anzugucken, es zu verstehen und zu schauen, wie man da den Einstieg findet.
Ich würde dich jetzt ganz gern zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar, wir erinnern uns, ich glaube, das war so vor 2 Jahren, da waren auf einmal die elektronischen Hongbaos total in. Also so kleine rote Briefe, die man sich dann per WeChat verschicken kann. Ich glaube, das war zum Frühlingsfest damals dann plötzlich ganz in. Und dann konnte man so seinen Verwandten und so weiter nicht nur in Papierform rote Briefumschläge geben, sondern man konnte die tatsächlich auch verschicken. Und das war damals so ein Riesenhype. Deswegen an dich die Frage auch, was glaubst du denn, was da jetzt als nächstes als großer Hype kommt?
Das mit den Hongbaos ist wirklich ein super Beispiel dafür, wie WeChat funktioniert und wie Tencent und WeChat da vorgehen. Wer es nicht weiß, die Hongbaos, die roten Umschläge, ist eine Jahrhunderte oder Jahrtausende alte chinesische Tradition, bei der zu beim chinesischen Neujahrsfest oder bei Hochzeiten Geldgeschenke in roten Papierumschlägen übergeben werden. Und die wurden hier in dem Fall digitalisiert und zwar ziemlich schlau. WeChat war gar nicht die ersten, die es digitalisiert haben, habe ich gehört, sondern das war Alipay. Die haben es also möglich gemacht, dass man diese roten Umschläge digital übermittelt. Was WeChat sehr schlau gemacht hat, waren eigentlich zwei Sachen. Das erste, sie haben daraus eine Lotterie, ein Spiel gemacht. Das heißt, ich schicke nicht mehr 10 Euro an jemanden zum chinesischen Neujahrsfest, sondern ich schicke 10 Euro in eine Chatgruppe und die ersten 5, die es öffnen, bekommen eine zufällige Summe daraus. Also ich mache das Ganze mit Gamification, mache ein Spiel draus. Und das zweite war genau das von dir genannte mit der chinesischen Neujahrsgala, haben die es vor ein paar Jahren geschafft, innerhalb von wenigen Tagen hunderte von Millionen Nutzern zu bekommen. Was sie gemacht haben, ist, mit einer der offiziellen chinesischen Fernsehgalas im Fernsehen zu kooperieren und es dort anzubieten, dass man zu bestimmten Zeitpunkten sein Handy schüttelt und diejenigen, die dann ihr Handy geschüttelt haben, haben einen zufälligen Geldbetrag oder einen Gutschein bei einer Firma gewonnen. Und das war so erfolgreich, dass wirklich mehrere hundert Millionen Leute zeitgleich ihr Handy geschüttelt haben, was dazu geführt hat, dass WeChat innerhalb weniger Tage ein paar hundert Millionen Mobile Payment Nutzer hatte. Also sehr schlaue Funktionen mit Spiel und Spaß dabei, Digitalisierung von Tradition und Kultur und dann auch noch sehr clever vermarktet. Also es war echt ein super Ding und dementsprechend groß auch für den Hype. Wenn man sich jetzt anschaut, was das nächste große ist, muss man wirklich sagen, die schon erwähnten Mini-Programme. Ich habe ja schon ein paar Möglichkeiten jetzt auch im B2B-Bereich davon angerissen. Auch im Hinblick auf Digitalisierung kann das nochmal einiges voranbringen. Ganz spannend dabei ist, das ist zwar vor einem Jahr gestartet, Anfang 2017, passend zu 10 Jahre iPhone. Die Ansage war damals auch, in 10 Jahren erinnert man sich nicht mehr an das iPhone, aber an WeChat-Mini-Programme. Mal schauen, ist schon eine ziemliche Ansage. Warum ich glaube, dass das aber nochmal mehr durch die Decke gehen wird, als es jetzt schon der Fall ist, sind einfach so Sachen wie: die großen US-Konzerne Amazon und Google haben jetzt in den letzten Wochen eigene WeChat-Mini-Programme online gebracht. Amazon hat zum Prime Day eine abgespeckte Version vom Amazon-Shop online gestellt als Mini-Programm. Und ganz spannend, Google ist ja seit vielen Jahren nicht mehr in China eigentlich verfügbar, die Google-Dienste. Die haben jetzt im letzten Jahr eine neue Forschungseinrichtung, Forschungsbüro eröffnet und ein erstes Projekt jetzt online gestellt, und das ist ein Doodle-Mini-Programm. Da bekommt man chinesische Zeichen angezeigt und muss dann diese Zeichen malerisch umsetzen, und eine AI erkennt es oder erkennt nicht, was man gezeichnet hat. Ist also ein kleines Spiel dabei, war auch ziemlich erfolgreich, aber ganz spannend, etwas, was bei uns als App oder als Webseite online gehen würde, stellt Google in China per WeChat-Mini-Programm online.
Okay, das ist ja schon alles wahnsinnig spannend. Also auch diese Effekte, die man da mit Gamification dann tatsächlich erreichen kann. Also ich glaube, das hat da WeChat sicherlich auf die Spitze getrieben. Und auch sonst natürlich wahnsinnig spannend, was da Amazon und Google alles treiben. Wenn wir das Ganze mal so ein bisschen visualisieren wollen, wie das Ganze aussieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer sich da nicht so hundertprozentig was drunter vorstellen kann, weil er einfach nur nicht damit in Kontakt war. Gibt's da irgendwas, was wir vielleicht auch teilen könnten? Also beispielsweise über meinen Blog, wo man sich einfach mal durchklicken kann?
Genau, also zum Beispiel dieses Medienprogramm von Google, das kann man gut als per Code verfügbar machen. Das können wir in deinem Blog den Zuhörern verfügbar machen. Dann können sie alle mal versuchen, die chinesischen Zeichen malerisch umzusetzen und mal gucken, wie gut die Quote ist.
Okay, super. Ich hoffe auch, dass es nicht zu viel Frustration führt. Ich erinnere mich noch, wie ich das Programm mal hier in München in den Google Headquarters ausprobiert habe, und da habe ich dann versucht, ein Schweinchen zu zeichnen, und Google hat das damals natürlich dann nicht erkannt. Ist jetzt aber auch schon ein Jahr her. Vielleicht ist es ja mittlerweile besser.
Ja, also ich bin jetzt kein Zeichentalent, und bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Das Problem waren eher das Erkennen der chinesischen Zeichen, aber das ist eine ganz gute Übung, ja. Und ich denke mal, dass jetzt in dem einen Jahr die AI noch dazugelernt hat.
Ja, okay, cool. Ich habe dir ganz herzlich zu danken. Du hast auch einiges jetzt mitmachen müssen. Also wir nehmen jetzt gerade diesen Podcast zum dritten Mal auf, zumindest bestimmte Stellen, weil einfach immer die Audio abgebrochen ist, was nicht unser Verfehlen ist, bin ich jetzt mal der Meinung. Das ist durchaus irgendwas mit dem Internet und so. Und außerdem bricht hier gerade ein totaler Tropensturm los. Also ich hoffe auch, dass man das im Anschluss dann in der Audio nicht hört. Aber hier prasselt gerade der Wind und Regen gegen die Scheibe. Und wahrscheinlich merkt man dadurch einfach, dass die Technik relativ einfach gehandhabt wird in diesem Podcast. Aber dennoch ganz, ganz vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast mitzumachen. Und vor allem auch vielen, vielen Dank für deinen guten Input und auch deine Geduld.
Ja, klar, gerne. Hat mir Spaß gemacht und ja, vielleicht dann beim nächsten Mal mit einem WeChat-Mini-Programm-Podcast-Recording-Tool.
Genau, das wäre doch super. Dann haben wir diese ganzen Probleme hier nicht. Eine coole Idee. Kannst du das WeChat vorschlagen?
Ja, also das könnte man dann selbst machen. Das ist ja das Schöne an diesem Mini-Programm, dass das WeChat gar nicht selbst machen müsste, sondern man könnte selbst ein Projekt starten. Man könnte auch mal gucken, vielleicht gibt es sowas ja schon. Würde mich nicht wundern.
Ja, also mal die Augen offen halten. Vielleicht gibt's da was Cooles. Okay, super. Also tausend, tausend Dank und ja, noch einen schönen Tag.
Ja, danke. Gleichfalls.
Das war der ChinaLog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.